Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Ein halbes Jahr nach dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel hat der Krieg in Nahost längst auch die Intellektuellen erreicht und teilt auch sie in diskursive Lager. Nachdem die amerikanische Philosophin Nancy Fraser von der Kölner Universität die Gastprofessur entzogen wurde, häuft sich die Kritik daran. Darüber sprechen wir mit der Philosophin Eva von Redeker. Außerdem eine neue Oper über Benjamin Button, eines nur wenig bekannten Komponisten. Das muss sich ändern, meint unser Kritiker. Und der Film Morgen ist auch noch ein Tag, der in Italien alle Rekorde bricht und nun in die deutschen Kinos kommt. Zu unserem ersten Thema. Menschen mit migrantischem und postmigrantischem Hintergrund auf die Bühne bringen. Das hat sich das Maxim Gorki Theater in Berlin unter der Intendanz von Shermin Langhoff zur Aufgabe gemacht. Sie kommen hier nicht nur auf die Bühne, sondern deren eigene Geschichte tut es. Viele Romane der Gegenwart, die postmigrantische Biografien beschreiben, sind hier in den letzten Monaten für die Bühne adaptiert worden. Gestern kam das Preisträgerbuch der Leipziger Buchmesse 2023 dazu, als Uraufführung Unser Deutschlandmärchen, der Debütroman von Dinja Gügyeta, Barbara Behrendt berichtet.
Dass mit Dinja und seiner Mutter Fatma nicht nur zwei Generationen aufeinanderprallen, sondern auch zwei Welten, das zeigt die Musik des Abends besonders deutlich. Wenn Fatma ihre Gefühle ausdrückt, dann singt sie, beziehungsweise ihre Darstellerin Sesse de Tersian, herzzerreißende Liebeslieder aus der Türkei. Wenn Dinja beim Deutschunterricht sein Lieblingslied singen darf, dann schmettert der Schauspieler Taher Şahintürk die Ruhrpott-Lyrik von Herbert Grönemeyer.
Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei.
Jetzt kannst du richtig gut Deutsch sprechen.
Darf ich auch mein Lieblingslied singen?
Natürlich.
Schatten im Blick. Mein Lachen ist gemahnt.
Der Regisseur Hakan Savaş-Mietschan hat Musik schon immer gern als Emotionsträger genutzt. Seine Adaption des autofiktionalen Debütromans von Dinja Gügyeta ist nun ein theatrales Konzert, bei dem die Lieder die Sprachlosigkeit der Figuren überwinden und gleichzeitig die Zerrissenheit zwischen deutscher und türkischer Identität ausdrücken. Live-MusikerInnen werden auf der Showbühne immer wieder ins Spiel des Mutter-Sohn-Duos eingebunden. Darüber hinaus besteht das Bühnenbild nur aus lustigen Fotomontagen und projizierten Jahreszahlen. Von 1979 bis 2024 geht hier die Reise, die sich im Roman eigentlich auf ein ganzes Jahrhundert erstreckt. Der Lyriker Dinja Gügyeta erzählt sie in blumiger, poetischer Sprache, als Collage aus Briefen, Träumen, Gedichten, in fiktiven Reden der Mutter und Großmutter. Fatma wird als türkische Gastarbeiterin von ihrem Mann in den 60er Jahren nach Deutschland gebracht, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Ihr Mann macht eine Kneipe auf, verschuldet sich, Fatma schuftet wie verrückt, auf dem Feld, in der Fabrik, mehrere Schichten pro Tag. Der Sohn Dinja will es seiner Mutter recht machen und auch ein fleißiger Arbeiter werden. Doch er liebt nun mal die Literatur und das Theater.
Ich mache jetzt Theater.
Du bist ein Arbeiterkind in Deutschland, ein Arbeiter, verstehst du? Ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass du die ganze Zeit liest und schreibst, willst du auch noch ans Theater?
Meine, bitte hör auf.
Ich habe dir das Leben geschenkt. Und ich werde es doch nicht zulassen, dass du dein Leben einfach wegwirfst. Du gehst nirgendwo hin.
Unmöglich wäre es für Dinja, der Mutter zu erzählen, dass er früher heimlich ihre Stöckelschuhe getragen hat. Seine queere Seite, die hat in der traditionellen Welt der Mutter keinen Platz. Doch auf der Bühne ist das anders. Hakan Savaş-Mietschan lässt die Briefe, die Dinja an seine Mutter schreibt, und ihre fiktiven Repliken zu realen Dialogen werden.
Du hast nie meine Schuhe getragen.
Ich habe deine Schuhe getragen. Jedes Mal, wenn du weg warst, habe ich die Schuhe angezogen und bin durch die Wohnung gelaufen. Und deswegen haben sie so eine komische Form. Hast du das nie bemerkt?
Mietschan bringt nicht nur eine chronologische Ordnung in die Collage, sondern auch viel Wärme und Verständigung in die Mutter-Sohn-Beziehung. Taner Şahintürk und Sesse de Tersian sind dafür ein Traumpaar. Beide trägt sie eine Power und Leidenschaft, gleichzeitig spielen sie durchlässig, verletzlich. Man kann der Inszenierung durchaus vorwerfen, den Roman allzu weich zu spülen. Der Missbrauch der Frauen von ihren Männern und Arbeitgebern, die Härte ihres Lebens, die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen kommt hier eindeutig zu kurz. Dafür ist dieser humorvolle, warmherzige, auch sentimentale Abend eine große Feier der sogenannten Gastarbeiterinnen. Der Frauen, die ihren Familien in Deutschland ein neues Leben erkämpft haben. Es ist ein großes Verdienst des Maxim-Gorki-Theaters, diesen viel zu wenig beachteten Teil der deutschen Geschichte in unterschiedlichen Perspektiven immer neu auf der Bühne zu erzählen. Und als zum Schlussjubel der Autor mit seiner alten Mutter auf die Bühne tritt, er in Tränen, sie voller Stolz auf ihren Sohn, dessen Theatermachen sie so lange verachtet hat, bekommt der Stoff eine neue Wahrhaftigkeit. Nun hat die Mutter die künstlerische Seite ihres Sohns also doch noch anerkannt.
Dinja Gyujetas Roman Unser Deutschlandmärchen in einer Bühnenfassung von Hakan Savaş-Mitjan am Maxim-Gorki-Theater. Barbara Behrendt war das. Kennen Sie Reinhard Febel? Selbst Enthusiasten neuer Musik werden jetzt vermutlich nicht unbedingt aufhorchen, was daran liegt, dass der gut 70-Jährige immer ein bisschen unter dem Radar des Betriebs lief. Anlässlich seiner neuesten Oper könnte sich das als wirklicher Fehler erweisen. Febel, in Metzingen geboren und beim Schweizer Kompositionslehrer Klaus Huber und am Pariser Elektronikstudio IRCAM ausgebildet, wirkte lange als Professor am Salzburger Mozarteum. Neben vielen orchestralen und vokalen Werken kam es immer wieder mal ein Musiktheater, vorwiegend an literarischen Stoffen orientiert. Nun also Benjamin Button. Viele kennen den Film mit Brad Pitt, einige sicher auch die Kurzgeschichte von F. Scott Fitzgerald. Der Plot ist so simpel wie verrückt. Benjamin kommt als Greis zur Welt und durchlebt eine ständige Verjüngung, bis zum Tod im Kindbett, könnte man sagen. Jörn Florian Fuchs war bei der Uraufführung der Oper in Linz dabei und ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, Reinhard Febel schrieb auch das Libretto. Hält er sich an die Vorlage von Fitzgerald?
Er hält sich, was die Grundgeschichte betrifft, schon daran, aber er erweitert das Ganze und bringt da eine Märchen, auch eine mythische Ebene mit hinein. Der Rahmen, die Klammer, das sind vier Figuren und zwar Stofftiere, lebendige, hier in Linz auch sehr gut singende Stofftiere, zum Beispiel Hase und Ente, die da auftreten, die gleichsam den Benjamin Button in die Welt bringen und ihn am Schluss auch wieder abholen. Und diese Figuren, die mäht der dann ganz jung gewordene Benjamin, der Benji heißt er an diesem Punkt dann, einmal mit dem Spielzeuggewehr nieder, was die aber nicht stört, sondern sie tauchen dann tatsächlich nochmal auf. Und das bringt also eine ganz eigene Farbe noch in diese Geschichte hinein.
Ja, das kann man sich bildlich schon gut vorstellen. Wie klingt denn die Musik dazu? Febel gilt ja als recht vielfältig arbeitender Komponist und Linz ist wiederum als Musical-Zentrum bekannt. Tönt das also eher leicht und musicalhaft?
Also man kann das gut hören, die komplette Zeit. Das ist kein Punkt, wo man jetzt denkt, oh, jetzt werde ich besonders verschreckt. Aber diese Musik ist schon anspruchsvoll. Sie ist komplex gebaut. Er arbeitet manchmal so ein bisschen in Richtung Minimal Music, ohne dass es aber zu platt und kitschig wird. Und es ist vieles wirklich sehr auf den bühnenwirksamen Effekt. Wir hören mal in den Anfang des Stücks hinein. Da merkt man schon, dass da auch viel Tempo, viel Power, viel Kraft ist. An manchen Stellen schaltet er dann von der großen Besetzung, wo eben auch sehr viel Schlagwerkeffekte drin sind, sehr viel Unterschiedliches in diese Richtung, sehr viel Blässattacken, schaltet Febel dann um auf so eine kammermusikalische Besetzung, wo dann etwa mal das Klavier den Ton angibt. Das sind so Momente der Ruhe eher, aber ansonsten ist das Ganze ziemlich hochtourig und wird dieser eben surrealen und eigentlich unglaublichen Geschichte, finde ich, durchaus gerecht. Ich finde das also eine sehr überzeugende, starke Partitur.
Inszeniert hat Intendant Hermann Schneider. Wenn man so einen Stoff auf die Bühne bringt, braucht man wahrscheinlich einiges an technischem Aufwand. Ist die Geschichte gut rübergekommen?
Absolut. Das ist in einem Bühnenbild von Dieter Richter, das sehr flexibel ist, das diese Einzelszenen gut aufeinander abfolgen lässt. Es gibt sehr viele Schauwerte, wenn man so will, eben die Professionalität eines gut inszenierten Musicals, ohne aber diese Trivialitäten, die das Genre manchmal hat, zu bieten. Und es ist ganz berührend, wirklich ganz am Anfang diese Figur eben als Kreis dort zu sehen, bis zum wirklich absolut kleinen Kind. Es gibt auch zwei ganz junge Sänger, die dann die Schlusspartien sozusagen dann noch verkörpern und singen. Und das ist als große Show, auch als große Revue, die sehr oft berührt, manchmal humorvoll, aber auch dann ist zum Beispiel, gibt es die Frage der Eltern am Anfang, als der Kreis als Neugeborenes auf die Bühne kommt, ja, was machen wir eigentlich mit dem jetzt? Der will jetzt Zigarre und Zeitung haben plötzlich, also kann ich mein Kind überhaupt duzen oder gehen wir da doch zum Sie erstmal über? Das sind immer kleine, humorvolle Ankerpunkte. Auch das finde ich rundum gelungen.
Noch ein Wort zum Ensemble. Jörn Florian Fuchs, konnten das Team auf der Bühne und der Dirigent Ingmar Beck am Pult des Orchesters überzeugen?
Wunderbar dirigiert der Abend, ganz toll besetzt, vor allen Dingen durch Martin Achreiner, der also diesen Haupt-Benjamin singt, und Carina Thyberg-Matzen als Hildegarde in ihrer Hauptfigur, die auch so einen vokalen Charme verströmt, der mal erotisch ist, mal auch etwas mütterlich ist. Sie erlebt ja eben, wie ihr Mann immer jünger wird und dann entsprechend kleiner und dünner. Und das ist eine tolle Ensembleleistung. Ich finde das eine der stärksten Opern-Uraufführungen, finde ich, in den letzten Jahren, die da in Linz gelungen ist.
Reinhard Febels Oper Benjamin Button wurde in Linz uraufgeführt und darüber sprach ich mit Jörn Florian Fuchs. Eine ständige Verjüngung erleben, davon träumt in anderer Weise sicherlich auch Italien. Gerade erst wurde dort der Jahresbericht zur Bevölkerungsentwicklung mit einem Negativrekord veröffentlicht. Demnach wurden im vergangenen Jahr rund 379.000 Kinder geboren, so wenige wie noch nie zuvor. Dabei tut die rechtskonservative italienische Regierung alles dafür, um ihre Landsleute zur Familiengründung zu ermutigen. Sehr viel geringer fällt Giorgia Melonis Engagement aus, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Für Frauen in Not gäbe es ja eine gebührenfreie Notrufnummer, schrieb sie auf Social Media. Welche Relevanz aber das Thema in Italien hat, das zeigt der Film Morgen ist auch noch ein Tag, der Regisseurin Paola Cortellesi, der in Italien schon seit Monaten alle Rekorde bricht. Ein Debüt, in Schwarz-Weiß gedreht, erzählt über das frauenfeindliche Italien in der Nachkriegszeit. Und wie es aussieht, hat der Stoff auch dem heutigen Italien noch einiges zu sagen. Jetzt läuft der Film auch in deutschen Kinos. Jörg Seiselberg.
Er ist der Kassenerfolg in Italien und mittlerweile einer der 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten in den italienischen Kinos. Morgen ist auch noch ein Tag, haben landesweit 5,5 Millionen Menschen gesehen. Auch die Römerin Federica Randi, die die Dreharbeiten im Stadtteil Testaccio quasi aus dem Wohnzimmerfenster verfolgen konnte. Mein Rat ist, diesen Film aufzusaugen, ihn sich anzuschauen und im Guten wie im Bösen alle Botschaften aufzunehmen, die von diesem Film ausgehen. Das Besondere des Films, sein Erfolg geht in Italien weit über die Kinosäle hinaus. Er hat die Gesellschaft aufgerüttelt. So sehr, dass Co-Autorin, Regisseurin und Hauptdarstellerin Paola Cortellesi am Internationalen Frauentag im italienischen Parlament reden durfte und appellierte: Die Gewalt der Männer gegen Frauen muss aufhören, das unwürdige soziale Phänomen zu sein, das jeden Tag unser Land plagt. Das Patriarchat und Männergewalt sind die Themen in Cortellesis Film. Im Mittelpunkt steht Delia, eine Mutter in Rom unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, die von ihrem Ehemann geschlagen und von ihrem Schwiegervater erniedrigt wird. Die Regisseurin sagt: Als ich den Film das erste Mal vorgestellt habe, betonte ich, es sei ein in der Vergangenheit spielender Gegenwartsfilm, weil wir leider einige toxische Entwicklungen in Beziehungen und Familien noch heute sehen. Der in Schwarz-Weiß gehaltene Film über ein Frauenschicksal Mitte der 1940er Jahre hat Italien dazu gebracht, intensiv wie noch nie über Männerherrschaft und Gewalt gegen Frauen zu diskutieren. Über 500.000 Menschen, europaweit eine Rekordzahl, sind im November in Rom gegen Frauengewalt auf die Straße gegangen. Und Filmregisseurin Paola Cortellesi führte wie selbstverständlich den Demonstrationszug mit an. Auf der Kundgebung gefeiert wurde die Studentin Katharina Cesari, die das Bild einer Filmszene als riesiges Plakat mit sich trug und hinterher übermorgen ist auch noch ein Tag auf Facebook sagte, es ist eine wunderschöne Botschaft der Hoffnung, gleichermaßen für die junge wie für die alte Generation. Es ist ein Kino, das es geben muss, weil es eine extrem wichtige Botschaft der kollektiven Bildung verbreitet. In Italien, einem Land, in dem im Durchschnitt alle 72 Stunden ein Mann eine Frau ermordet, die ihm nahestand. Morgen ist auch noch ein Tag, ist ein bedrückender Film. Die Atmosphäre der Gewalt, nicht nur der körperlichen, ist vor allem im ersten Teil schwer auszuhalten.
Ich glaub's einfach nicht. Was geht bloß in deinem Hirn vor?
Was hab ich gemacht?
Halt den Mund!
Cortellesi, aber im italienischen Fernsehen über Jahre als Komikerin erfolgreich, bricht das Bleierne immer wieder mit Ausflügen zum humoristisch Absurde und mit Szenen der Menschlichkeit. Wenn Delia mit anderen Frauen den Alltag jenseits der ehelichen Gewalt teilt. Oder als ein mysteriöser Brief eintrifft.
Delia, ich habe Post für Sie.
Geben Sie sie Ivano, er kümmert sich darum.
Besser nicht. Sie ist nicht für Ivano, sie ist für Sie.
Wie für mich?
Ja, es ist ein Brief.
Der Brief führt zum wunderbaren, weil überraschenden und nicht pathetischen Ende des Films, der nur noch in Deutschland zu sehen ist, wo die Zahl der Femizide übrigens ähnlich hoch ist wie in Italien. Auch in Deutschland tötet fast jeden dritten Tag ein Mann seine Partnerin oder ehemalige Partnerin.
Der italienische Erfolgsfilm Morgen ist auch noch ein Tag, kommt in die deutschen Kinos, Jörg Seiselberg berichtete. Albertus Magnus gilt als Mitbegründer der christlichen Aristotelik. Weil er auch in Köln lehrte, trägt die Kölner Universität den Namen des Gelehrten und bezieht sich damit auch auf dessen Werte. Die seien unvereinbar mit einer politischen Haltung, die einseitig auf den Nahostkonflikt blicke. So begründete die Hochschule vor wenigen Tagen jedenfalls die Ausladung der US-Philosophin Nancy Fraser. Fraser hatte den schon im vergangenen November veröffentlichten offenen Brief mit dem Titel Philosophy for Palestine unterschrieben. Darin weisen die Unterzeichnenden Israel eine Mitverantwortung für den Angriff der Hamas zu. Nach der Ausladung Frasers, wir haben in diesem Programm mehrfach darüber berichtet, kritisierten etwa 20 deutsche Geisteswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Reaktion der Kölner Universität. Die Ausladung sei ein weiterer Versuch, die wissenschaftliche Diskussion zu Israel und Palästina einzuschränken. Ich habe vor der Sendung mit der Philosophin Eva von Redeker über diese Stellungnahme gesprochen, die von ihr mit unterzeichnet worden ist. Sie hat viel über Hannah Arendt geforscht und in ihrem Buch Bleibefreiheit definiert sie den Freiheitsbegriff zeitlich um. Dementsprechend begreift sie Freiheit als Möglichkeit, an einem Ort zu bleiben. Und an Eva von Redeker ging zunächst die Frage, warum halten Sie die Reaktion der Kölner Universität für nicht gerechtfertigt und wenig maßvoll, möchte man ja fast sagen?
Ich finde diese Vermischung einer politischen Kontroverse mit einer universitären Einladung ganz problematisch. Ich glaube, wenn eine Regierung, was ja ihre Aufgabe ist, außenpolitische Linie und auch eine kulturpolitische Linie festlegt, dann kann sie die nicht zum Maßstab machen, was in der wissenschaftlichen Diskussion stattzufinden hat. Und vor allem, weil es in dem Fall ja so ist, dass eine Denkerin, die für ihre Expertise in der Sozialphilosophie eingeladen wird, für eine sehr weit davon abseits liegende politische Meinung ausgeladen wird. Und ich glaube, das zerstört die Art von Austausch, die wir in der Demokratie brauchen.
Das heißt, wir haben es hier eindeutig mit Cancel Culture zu tun?
Cancel Culture wird ja oft gesagt, wenn vor Ort Studierende, Kollegen, Publikumsmitglieder sich über Äußerungen empören. Ich hätte es vollkommen in Ordnung gefunden, wenn in Nancy Frasers Seminaren dann Kollegen sich äußern oder Sachen problematisiert würden. Aber zu sagen, es gibt hier eine Position der Institution, die ja in eins geht mit einer bestimmten Vorstellung von Staatsräson Deutschlands, sozusagen der Versuch, ganz klar zu definieren, was vorab, bevor das Gespräch überhaupt stattfindet, was akzeptabel ist und was nicht. Das halte ich für im Grunde sehr hilflose Geste und für einen schwerwiegenden Eingriff in die akademische Freiheit.
Das heißt, Sie sehen deutsche Universitäten und Hochschulen in Gefahr?
Ja, und ich glaube, das ist auch bereits Fakt, dass viele Kollegen aus dem Ausland mit großer Sorge darauf schauen, wie wir gewissermaßen versuchen, hier den Diskurs enger zu halten, was ja auch dazu führt, dass man gar nicht mehr weiß, mit welchen Gründen man eigentlich die eigene Meinung hat. Und ich finde es interessant, dass man schon an der Begründung der Uni Köln für die Ausladung sieht, dass sie die Gegenposition schlecht kennt. Denn da steht, und das ist einfach sachlich falsch, dass dieser Brief, den Nancy Fraser unterzeichnet hat, und von dem ich jetzt auch nicht so viel halte, Philosophie für Palestine, dass der Israel das Existenzrecht abspreche, indem er Israel als ethnisch suprematistischen Staat bezeichnet, also als einen Staat, der einer bestimmten Ethnie die Vorherrschaft geben will. Und sehen Sie, das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Man sagt, dass eine bestimmte Verfassung dieses Staats problematisch ist, man sagt aber nicht, dass es diesen Staat nicht geben soll. Man sieht da schon so eine Art Kurzschlusslogik, die ja versucht, komplexe Diskussionen in so eine Art Ankreuztest zu überführen. Das scheint mir ein falscher Weg.
Nancy Fraser hat ja im österreichischen Standard ihre Position ausführlich begründet. Darin spricht sie von einem philosemitischen McCarthyismus. Mhm. Und der sei vor allem in Deutschland anzutreffen. Und sie meint damit, Intellektuelle, die an Israel Kritik üben, machen sich direkt verdächtig, sich antisemitisch zu verhalten. Lässt sich denn der Mechanismus der damaligen McCarthy-Hexenjagd wirklich übertragen auf die aktuellen Konflikte? Oder hinkt dieser Vergleich?
Ja, das ist ja eine Formulierung, die zum Beispiel Susan Neiman geprägt hat. Ich finde immer diese Analogie-Kurzschlüsse, also ein Phänomen, was es schon mal gab, als Anhaltspunkt zu nehmen, nicht wahr? Also McCarthyismus aus den 50er Jahren in den USA, finde ich eigentlich meistens fehlgehend, denn im McCarthyismus der 50er in den USA wurden immerhin wirklich Kommunisten, also sollten Kommunisten verfolgt werden, und manche derjenigen, die das traf, waren auch wirklich Kommunisten. In dem Fall gibt es ja das Phantasma oder die Unterstellung, gerade gegenüber progressiven jüdischen, oft auch israelischen Intellektuellen, dass sie antisemitisch seien. Und das, ich meine, das ist natürlich ein gravierender Vorwurf, wenn das so wäre, wäre das ernstzunehmend. Aber das ist sozusagen nochmal eine Umdrehung erstaunlicher. Und ich, sicherlich, all diese Diskussionen muss man führen, aber ich finde es ausgesprochen besorgniserregend, wenn die Breite und Lebendigkeit der innerjüdischen Debatte ausgerechnet in Deutschland nicht mehr abgebildet werden kann.
Was meinen Sie denn, welche Konsequenzen wird die Ausladung Nancy Frasers in der internationalen intellektuellen Szene haben?
Ja, also ich habe die letzten Wochen und Monate oft damit verbracht, Kolleginnen zu sagen, dass es alles nicht ganz so schlimm sei und schon auch verschiedene Positionen gebe. Und naja, ich muss sagen, mir gehen das ein bisschen die Argumente aus. Also was mich erreicht, sind schon sehr erstaunte und entsetzte Rückfragen und auch eine gewisse Fassungslosigkeit.
Ja, Sie haben ja gerade von einem großen Unverständnis auch gesprochen. Haben sich die Geisteswissenschaften in Deutschland in den vergangenen Jahren zu wenig mit diesen Fragen auch zur Definition von Antisemitismus auseinandergesetzt?
Ich arbeite ja vor allem jetzt ja auch gar nicht mehr an der Uni, aber während ich an der Uni arbeitete, in der Frankfurter Schule, und da ist Antisemitismus immer ein Thema im Erbe Adornos und in der Nachfolge dieser ganzen Reflexion. Es gibt nur, glaube ich, ein relatives Befremden an der Vorstellung, dass man mit einer kurzen, knappen Definition dem Phänomen gerecht wird. Also Hannah Arendt, mit der ich mich ja auch viel auseinandergesetzt habe, und eben auch Adorno und Horkheimer, wissen Sie, die haben Theorien des Antisemitismus. Das sind komplexe Vorstellungen davon, welches Unbehagen an modernen Gesellschaften sich in der Projektion auf Jüdinnen und Juden dann auch wirklich eliminatorisch entlädt. Also es ist ja ein Vorurteil, was nicht einfach nur eine Abwertung einer bestimmten Menschengruppe betrifft, was meiner Meinung nach auch als Definition zu kurz greift. Wie das insgesamt ist, das vermag ich gar nicht zu beurteilen. Das müsste man jetzt mal studieren. Und es ist auch die Frage, woran man das misst, ob man sich zu wenig damit beschäftigt. Ich habe den Eindruck nicht.
Sie wollen also, auch in Ihrer Forschung Antworten finden, zum Beispiel auf die Frage, wie ein neues Verständnis von Revolution aussehen könnte. Lässt sich das auf den aktuellen Konflikt in Israel und Palästina übertragen? Also wäre auch hier zur Befriedung ein neu gedachter, radikaler gesellschaftlicher Wandel vonnöten?
Ich maß mir nun wahrhaftig nicht an, mit meinen Büchern solche tiefgreifenden Probleme lösen zu können. Aber ich habe schon in den letzten Monaten immer mal gedacht, dass gerade der Begriff, der im Zentrum des letzten Buchs steht, also die Bleibefreiheit, erstaunlich tragfähig ist, weil das eben eine Vorstellung davon ist, dass Menschen das Recht haben müssen, an einem Ort bleiben und frei bleiben zu können. Und dass das ein Recht ist, was wir allen Konfliktparteien, allen beteiligten AkteurInnen zugestehen müssen. Dass wir eben nicht Seiten wählen müssen und sagen, entweder gehört das Land den einen oder den anderen, sondern dass Wege der Koexistenz, sei es in einer Zwei- oder Einstaatenlösung, ich glaube, das steht mir wirklich nicht an, das zu entscheiden, gefunden werden müssen, die allen eine Bleibefreiheit ermöglichen. Und sowohl das antisemitische Massaker der Hamas, wie auch jetzt schon seit einem halben Jahr die Kriegsführung mit sehr, sehr hohen zivilen Opferzahlen, sind eben die genaue Negation jeder Bleibefreiheit.
Wie kommen wir denn jetzt aus diesem diskursiven Dilemma wieder raus?
Also ich grübel darüber natürlich auch. Ich glaube, dass wir gut daran tun, den Raum sehr weit zu halten, dass wir also arbeiten müssen, ja, an so Toolkits, wie man erkennt, was diskriminierende, was ja hassgeladene Äußerungen sind und denen spezifisch entgegentritt in den eigentlichen Gesprächen. Diese Idee, dass man so eine Säuberung von Personen machen kann, die irgendwann mal, also wenn man ihre Akte durchgeht gewissermaßen, sich irgendwo heikel und problematisch geäußert haben, das scheint mir ein Weg zu sein, den wir nicht weiter fortführen sollten hier in der Debatte. Diese Richtung scheint mir fehl zu gehen, ja.
Sagt die Philosophin Eva von Redeker über die Ausladung der amerikanischen Philosophin Nancy Fraser. Im Studio ist jetzt meine Kollegin Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen.
Der Schauspieler Peter Sodan ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 87 Jahren, wie heute bekannt wurde. Den meisten war er wahrscheinlich als Tatortkommissar Bruno Ehrlicher bekannt. Die Rolle spielte er ab 1992 bis 2007. Auch in anderen Film- und Fernsehproduktionen war Sodan zu sehen, wie in Andreas Dresens Gundermann. Den weitaus größten Teil seiner schauspielerischen Tätigkeit verbrachte Peter Sodan aber auf der Bühne. Und da krachte es 1961 wegen des Leipziger Studentenkabaretts Rat der Spötter, das er leitete.
Wir wurden als Konterrevolutionäre beschimpft und wurden sofort verhaftet. Ich kann mich erinnern, es war keine gute Zeit. Ich habe dann einen neuen Beruf noch lernen müssen, Spitzendreher. Erst war ich Werkzeugmacher, bekam keine Arbeit. Wie auch immer, die ganzen Unbilden dieses Landes habe ich schon durchgemacht. Wir wollten mit unserer Meinung, mit den Dingen, die wir für falsch oder richtig hielten, unseren Staat helfen, sich besser zu organisieren und vernünftiger zu sein. Mhm. Und das ist uns eben nicht gelungen.
Nach einigen Monaten Gefängnis wurde Sodan entlassen, spielte ab 1964 unter Helene Weigel am Berliner Ensemble und wurde 1975 Schauspieldirektor in Magdeburg, später Intendant am Landestheater in Halle, wo er nach fast 25 Jahren gehen musste. Peter Sodan blieb ein politisch denkender Schauspieler, ein Grund, warum ihn die Partei Die Linke 2008 als Kandidaten für das Bundespräsidentenamt nominierte.
Ich kann da gar nicht Nein sagen, weil ich ja nach wie vor das Wort Ruhestand hasse. Der normale Mensch geht mit 65 Jahren in den Ruhestand und alle beglückwünschen ihn. Ich bin aber nicht im Ruhestand. Ich kann das nicht, erstens. Zweitens möchte ich immer noch die Welt zu ihrem Besseren verändern. Und was macht man dann? Dann nimmt man eben so etwas an.
So Peter Sodan 2008 im Deutschlandfunk. Der damals amtierende Bundespräsident Horst Köhler wurde dann für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Der jetzige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kondolierte heute Sodans Familie und sagte, mit Peter Sodan verlieren wir einen wunderbaren Schauspieler und Intendanten, aber vor allem einen Künstler, Denker und Menschenfreund. Der Roman Nackt unter Wölfen von Bruno Apitz ist mittlerweile ein Klassiker, auch wenn das Wort mit Blick auf den Inhalt vielleicht ein bisschen schwierig ist, denn es geht um die wahre Geschichte eines dreijährigen Kindes, das das Konzentrationslager Buchenwald überlebt. Es ist die Geschichte von Stefan Jerzy Zweig, der im KZ von seinem Vater getrennt, aber von anderen Häftlingen beschützt wird. Der Roman erschien 1958 und wurde nicht nur ein großer Erfolg, sondern in der DDR auch Pflichtlektüre und eine Parabel für den Sieg über den Faschismus. Der reale Stefan Jerzy Zweig, der nach dem Krieg in Israel, Frankreich und auch in der DDR lebte, versuchte ab 2006 in mehreren Prozessen Herr über seine eigene Geschichte zu werden, vor allem weil es lange hieß, er habe nur überlebt, weil ein anderes Kind für ihn nach Auschwitz deportiert worden sei. Wie heute bekannt wurde, ist Stefan Jerzy Zweig bereits am 6. Februar im Alter von 83 Jahren in Wien gestorben. Mit der Figur Die kleine Nervensäge ist der brasilianische Autor, Zeichner und Journalist Ziraldo international bekannt geworden. In Deutschland entstand eine Fernsehserie um den abenteuerlustigen Jungen. In den 60er Jahren gehörte er zu den Oppositionellen gegen die Militärdiktatur in seinem Land. Gestern ist Ziraldo im Alter von 91 Jahren in Rio de Janeiro gestorben.
Anja Reinhardt war das, vielen Dank. Die israelische Armee zieht Truppen aus dem südlichen Gazastreifen ab. Mehr dazu in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Eilroggen am Mikrofon. Noch einen guten Abend.